Hey Matthias, grüß Gott.
Hi Simon. Ja, so wie man im Süden sagt, ne?
Ja, wie man bei uns im Süden sagt, jetzt ist die Frage, wie du das so machst. Hast du das trotzdem noch gewohnheitsmäßig manchmal, dass du Leute mit Grüß Gott begrüßt?
Tatsächlich habe ich das nie gesagt. Also ich schwebel so leicht, aber so der richtige Schwabe bin ich nie. Also ich habe irgendwie immer so Hallo gesagt, so ganz generisch.
Wo wir schon eigentlich mit meinem Thema sind, ohne eine Einleitung, schon hier gleich über das Thema dieser Folge gesprochen, so halb. Ich bin Simon vom Apologetik-Projekt und sitze heute hier mit dem Biased Skeptic, nämlich Matthias Nahr. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns hier in Stuttgart bist.
Ja, gerne. Da habe ich mal studiert, deswegen komme ich immer wieder gern zurück ins Ländle.
Wir können ja auch echt sagen, dass wir die ganze Folge über auf Schwäbisch miteinander schwätzen. Aber ich denke, da verlieren wir ein paar mehr Follower als vielleicht eh schon durch diese beiden Folgen. Wir haben heute nämlich was richtig Spannendes vor. Ich bin gläubiger Christ, betreibe ja hier dieses christliche Projekt gemeinsam mit einem Team. Du bist Atheist, also ganz offensichtlich haben wir da unterschiedliche Standpunkte. Aber wir haben uns gedacht, heute wollen wir mal was ganz Interessantes machen. Was ist unsere Idee heute mit diesen beiden Folgen?
Ja, die Idee, die kam natürlich im Zwiegespräch, aber der ursprüngliche Impuls von dir. Also wir haben es ja damals kennengelernt, als du mich nach Ulm gelotst hast, wo ich mit dem Alexander Fink gesprochen habe, über Glaubensfragen an der Uni. Und ja, da sind wir in Kontakt geblieben und jetzt haben wir es auch endlich mal on camera zusammen geschafft. Die Idee war, wir machen ja, also ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal auch viel Gesellschaftsthemen, philosophische Themen ganz generell, aber mich interessiert einfach die Glaubensfrage, Apologetik generell. Und meine Follower, also diejenigen, die sich dann auch diese Religionsdebatten reinziehen, die wissen da meine Standpunkte und kennen wahrscheinlich auch einige, ich hoffe, gute Gegenargumente gegen das Christentum oder Glaube an sich. Aber ich hätte die jetzt gerne mal mit schlechten Argumenten für Atheismus in Anführungsstrichen oder gegen, wahrscheinlich wird es auf den christlichen Glauben hinauslaufen, konfrontiert, weil ich halt auch immer wieder sehe, ja, viele Atheisten oder Nichtgläubige, Nicht-Theisten, wie auch immer man es nennen will oder wie man sich selber bezeichnet, ja, die machen sich's oft ein bisschen zu einfach. Und ja, in der anderen Folge gehen wir es dann andersrum an, beziehungsweise jetzt in der ersten Folge zeigst du mal, was so schlecht läuft, argumentativ von deiner Seite.
Genau, also mir geht es auch so, dass ich oft Christen argumentieren höre für ihren Glauben und mir denke, boah, hoffentlich hört da gerade kein Atheist zu, weil mich würde das nicht überzeugen. Und wenn man jetzt nicht in so einem tribalistischen Stammesdenken drin ist, wo man sagt, das ist mein Camp, deswegen muss ich alles gut finden, was da so verargumentiert und gesagt und getan wird, dann ist das so, dass man da durchaus auch mal in sein eigenes Lager, in Anführungsstrichen, reingucken darf und sagen darf, Leute, hey, ich sehe es ja grundsätzlich auch so wie ihr, aber das ist wirklich kein so gutes Argument. Und ja, ich hoffe oder wir hoffen, dass dieser Talk auch ein bisschen dazu anregt, ja, besser zu argumentieren, seine Position differenzierter rüberzubringen. Denn manchmal ist es so, dass wir jetzt vielleicht auch bei den Argumenten, die wir schlecht finden und vorbringen, manche Teilaspekte ja trotzdem genauso sehen würden, aber die Art und Weise, wie das Argument vorgebracht wird, vielleicht dann zu plump oder vereinfacht finden. Genau, also du hast dich schon ein bisschen vorgestellt, was bei dir so läuft, sind gesellschaftspolitische Fragen, aber auch religionsphilosophische. Du hast jetzt einen Zweitkanal aufgemacht.
Genau, da wird das Video wahrscheinlich auch erscheinen oder die beiden Videos, also noch mehr BS, das findet ihr dann, ich weiß nicht, wo ich im Bild bin, wahrscheinlich hier. Kann man mal reinschauen. Und ich wollte das ergänzen, was du gerade gesagt hast. Also wir werden wahrscheinlich, weil wir uns auch ganz gut verstehen, werden wir öfters mal lachen und das soll ja auch ein bisschen lockerer ablaufen, weil wir jetzt hier keinen kompativen Disput haben. Aber natürlich wollen wir uns auch nicht drüber lustig machen, über schlechte Argumente, sondern im Prinzip geht es auch nicht darum, ja, Leute bloßzustellen, dass sie ja schlecht argumentieren, sondern eigentlich wollen wir unser Camp jeweils auch wieder schulen, einfach besser für die eigene Seite zu argumentieren. Und was ich immer sage ist, man kann landen, wo man will. Auf beiden Seiten des Zaunes gibt es ja, rationale Gründe, aber man sollte wenigstens die besten Argumente für und wider kennen und dann kann man auch wirklich abwägen. Und deswegen wollen wir ein paar Dinge. Und oftmals ist es so, dass der Kern des Arguments, wenn man das weiterdenkt und besser ausformuliert und besser präsentiert, auch stark sein kann. Das kann man jetzt schon vorwegnehmen. Es ist oftmals, wie du gesagt hast, so die Art und Weise, wie man es vorträgt, vielleicht auch mit welcher Überzeugung. Und halt eigentlich kratzt man da meistens erst an der Oberfläche und macht sich es ein bisschen zu einfach.
Ja, Vielleicht noch zu mir als unserem Projekt. Wir betreiben christliche Apologetik, das heißt, wir wollen die Wahrheit, Schönheit, Relevanz des christlichen Glaubens aufzeigen, sind da unterwegs auf verschiedenen Plattformen. Vielleicht seht ihr uns gerade oder hört uns gerade auf einer von diesen. Und da setzen wir uns auseinander mit Menschen wie Matthias, die Gott hassen.
Nein. Man kann ja nichts hassen, was nicht existiert.
Okay, bevor wir jetzt da reingehen, will ich einfach mal starten. Also, ich habe mir mal so ein paar Sachen zusammengeschrieben, ein paar Argumente oder Aussagen, die ich immer wieder so höre, die ich ja tatsächlich da einfach nicht so gut, nicht so stichhaltig finde. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass sie per se zwingend immer ganz falsch sind. Also, ich fange einfach mal an.
Gehst du in der umgekehrten Reihenfolge oder hast du es sortiert? Also das schlechteste Argument oder das beste?
Ist jetzt nicht gerankt. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ein Thema, das hört man bei uns auf dem Kanal immer wieder. Diejenigen, die es schon oft gehört haben, spult einfach vor. Aber ein Argument, das ich oft höre und einfach nicht gut finde, ist, wenn Leute sagen, die Texte der Bibel wurden gut überliefert, also zuverlässig abgeschrieben und kopiert über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Deswegen ist die Bibel wahr. Das Ding ist, ja, ich glaube auch, und dass es sehr gute Argumente dafür gibt, dass die Bibel zuverlässig abgeschrieben und kopiert wurde und wir mit hohem Selbstbewusstsein heute davon ausgehen können, oder großer Zuversicht heute davon ausgehen können, dass die Texte, die wir vor uns haben, wirklich das ist, was die Autoren im Wesentlichen niedergeschrieben haben. Aber durch ein sorgfältiges Abschreiben wird der Inhalt nicht wahr.
Richtig, also spricht mehr oder im ersten Moment nur für sorgfältige geschichtliche Dokumentation sozusagen, was ja schon mal gut ist. Also es könnte schon darauf hindeuten, dass dann halt vielleicht auch was dran ist, aber im Prinzip ja, könnte man auch, ja, wenn ja der Mormonismus vielleicht die nächsten 2000 Jahre richtig gut überliefert bleibt, richtig, dann würdest du jetzt wahrscheinlich auch sagen, dass es das nicht wahrer macht. Und dem würde ich auch zustimmen.
Ich sag dann immer so, oder denk mir dann, okay Leute, jetzt denkt es doch mal weiter. Dann könnte ja jede Glaubensgemeinschaft sich jetzt richtig drauf einschwören, jetzt ihre Texte gut abzuschreiben und sich damit dann zu einer göttlichen Religion zu machen, indem sie einfach das selbstdiszipliniert die Texte immer gut abkopiert. Also das macht einen Text nicht wahr. Jetzt ist es schon so, dass dieses Argument der zuverlässigen Kopisten und der zuverlässigen Überlieferung jetzt nicht immer fehl am Platz ist. Also es gibt ja verschiedene Einwände, die gegen den christlichen Glauben vorgebracht werden, wo ich es schon sinnvoll finde, das anzubringen, wenn Leute jetzt sagen, Kaiser Konstantin hat im 4. Jahrhundert die Dreieinigkeit in die Texte der Bibel hineingeschleust oder da standen ursprünglich mal Mohammed-Prophetien in der Bibel drin oder da gab es mal die Reinkarnation in den Texten der Bibel und es wurde dann später von der Kirche verändert und so weiter. Oder wenn Leute eben anführen, wir wissen ja gar nicht mehr, ob das, was da heute drin steht, dem entspricht, was die ersten Christen geglaubt haben. Natürlich, aber ja, man muss das mal voneinander unterscheiden, was das, wenn wir von einer historischen Wahrheit sprechen und von einer zuverlässigen Überlieferung historischer Begebenheiten. Ja.
Ganz genau. Also ja, man könnte es ja einfach auf andere historische Ereignisse, nehmen wir jetzt mal die Auferstehung als historisches Ereignis wahr. Wenn wir dann an irgendeinen Krieg denken aus dem Römischen Kaiserreich, das überliefert wurde, wenn sich da halt der Julius Caesar dann hingesetzt hat und zu seinen Chronikern gesagt hat, hey, wir müssen hier irgendwie einen glorreichen Sieg draus machen, obwohl es vielleicht mega knapp war oder man vielleicht sogar verloren hat. Und jetzt achtet aber auch drauf, dass das ordentlich so weitergegeben wird. Mit der richtigen Motivation kann man dann diese erfundene oder zum Teil erfundene Geschichte gut überliefern. Und rückblickend würden jetzt Historiker sagen, aha, wenn man nur diese Zeugnisse hätte, das wird wahrscheinlich so gewesen sein, weil es gut überliefert ist. Also geht man davon aus. Aber am Ende, wenn man dann in der Zeit reisen könnte, würde man vorfinden, oh, das war ja bloß Propaganda. Also das könnte man natürlich dann dem Christentum auch unterstellen. Aber umgekehrt, wenn wir, du hast ja auch gesagt, in manchen Kontexten macht dieses Argument Sinn und ist auch stark. Wenn ich zum Beispiel jetzt herkomme und die Bibel als komplett unglaubwürdig angreifen würde, dann könnte man natürlich argumentieren, hey, es ist aber schon mal relativ wichtig, dass es zuverlässige einheitliche Kopien davon gibt. Das beweist es nicht am Ende, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Indiz, dass wir die Bibel zumindest dafür wirklich zur Hand nehmen können und sagen, die ist auf jeden Fall stringent kopiert. Das ist ein Indiz dafür, dass wir sie und das, was sie berichten, als wahr anerkennen können.
Also es gibt ja tatsächlich ganze Glaubensgemeinschaften. Du hast schon eine angesprochen, den Mormonismus, die eine vermeintliche Veränderung der Bibeltexte ja auch nutzen für ihren Case. Und da ist es dann eine gute Sache, aufzeigen zu können, das ist nicht so. Und das ist, wie du auch sagst, eine Grundlage, um dann weitere Folgeargumente drauf aufbauen zu können. Aber ja, theoretisch könnte man das mit tatsächlich jedem anderen Buch auch machen. Harry Potter wird nicht dadurch zu einer echten historischen Begebenheit, weil ich es oft genug abschreibe. Ja. Also nach der Logik, wie gesagt, könnte man alles zu einem göttlichen Buch machen. Und ich erlebe das sogar teilweise, dass dieses Argument dann so ausgedehnt wird, dass es dann plötzlich nicht mehr nur für die Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferungen gilt, sondern dass Leute dann daraus machen, die Auferstehung Jesu ist das bestbezeugteste historische Ereignis. Also aus das Neue Testament ist die bestüberlieferte Schriftensammlung der Antike, was stimmt, wird dann die Auferstehung Jesu ist das bestbezeugteste historische Ereignis. Also dieses Argument wird wirklich sehr gestretched und damit macht man sich unnötigerweise unglaubwürdig. Es gibt ein Buch, das heißt Myths and Mistakes in Textual Criticism about the New Testament. Ich blend's ein, dann seht ihr, welches ich meine mit dem richtigen Titel. Und da gibt's verschiedene Neutestamentler, Textkritiker, die manche zu plumpe Argumentation in dem Kontext anführen. Und da kommt es auf jeden Fall auch vor. Also genau, nochmal um das abzuschließen. Ein Text wird nicht wahr, weil er zuverlässig abgeschrieben wurde. Es ist natürlich ein wichtiges Indiz für die historische Zuverlässigkeit eines Textes, aber letztendlich kommt es darauf an, ob die Dinge, die darin beschrieben wurden, auch tatsächlich stattgefunden haben.
Absolut. Ich würde dazu noch ergänzen und ich denke oder vermute und spoiler mal voraus, dass man das wahrscheinlich bei jedem der schlechten Argumente sagen kann, auch dann umgekehrt aus meiner Perspektive. Wenn man ein einziges Argument als Defeater, als Widerleger von allem anderen oder als Beweis für etwas sieht, okay, damit ist es jetzt erledigt, das funktioniert nie. Also davon müssen wir uns verabschieden. Und ich hoffe auch, dass wir es plausibel aufzeigen können im weiteren Gespräch, dass das für die anderen Argumente auch gelten wird.
Jetzt habe ich hier einen weiteren Punkt, den könnte man natürlich nicht nur für Christen anführen. Ich bin mir sicher, du erlebst es auch oft so in deinem eigenen atheistischen, agnostischen Camp, nämlich Professor Dr. XYZ sagt es, also muss es stimmen. Mhm. Und es ist großartig, dass wir viele christliche Denker in der Vergangenheit und Gegenwart haben, auf die wir verweisen können. Aber nur weil John Lennox an der Uni in Oxford Professor war, ist nicht automatisch alles, was er sagt, auch logisch und stringent. Die Qualität seiner Argumente hängt von der
Qualität
seiner Argumente ab und nicht von seinem Titel. Und es ist klasse, dass wir Alvin Blantinger und Richard Swinburne und andere Koryphäen unter den Lebenden haben, auf die wir zeigen können, um zu zeigen, ja, ganz offensichtlich muss man nicht seinen Verstand ausschalten, um gläubiger Christ sein zu können. Aber ein Argument oder eine Weltanschauung wird nicht wahr, wenn sie intelligente Vertreter hat. Es gibt auch, ich will jetzt nicht die Mormonen immer so anführen, aber tatsächlich der mormonische Glaube, ich mag Mormonen wirklich. Ich hatte vor kurzem mit zwei Mormonen einen netten Talk, findet man bei uns auf dem YouTube-Kanal. Aber es gibt einige große Fragezeichen, die ich da doch habe, wenn es um den mormonischen Glauben geht und die ein paar Behauptungen, die da aufgestellt werden über die Ureinwohner von Amerika und so weiter. Aber es gibt hochintelligente Mormonen mit PhDs, die ganze Fachbereiche leiten an der Brigham Young University, wo sie mormonische Geschichte rekonstruieren wollen und da halt Dinge, die wirklich in der Fachwelt generell als exotisch auch an mancher Stelle gelten, verargumentieren möchten. Und nur weil es schlaue Christen gibt, die entsprechende Titel haben, heißt es nicht, dass unsere christliche Weltanschauung damit wahr ist. Jetzt kann man das sagen für jede andere Weltanschauung. Du bist dann ja auch immer gleich dabei mit den lateinischen Fachbegriffen, wie man jetzt dieses falsche Argument dann nennt. Vielleicht.
Ja, das wäre ein klassisches Autoritätsargument oder Appell an die Autorität. Ja, also genau
Argument
wie du es beschrieben hast.
Autoritatis oder?
Ja, da bin ich auch zu schlecht in Latein. Autoritatem, das müssen wir dann auch einblenden, aber da gibt's, also häufig gibt's keine gute deutschsprachige Entsprechung, dann muss man oft aufs Englische zugreifen, deswegen mischt sich das bei mir auch immer durch, dass ich meine, von der Fallacy of Composition spreche, statt, gut, da gibt's auch den Kompositätsfehlschluss und so weiter, aber ja, es ist nicht so einheitlich. Viele Sachen haben auch lateinische Namen, wie du gerade gesagt hast, aber das war das Autoritätsargument. Okay, ich habe hier jemand, der sich in diesem Bereich eigentlich auskennen sollte oder sich auch auskennt, und wenn der das sagt, dann wird es schon stimmen. Ich glaube, ein Bestandteil dieses Phänomens ist auch, und das lässt sich auch auf beiden Seiten des Spektrums sehen, eben, dass man auch sagt, ja, schau mal, hier dieser Wissenschaftler, der war überzeugter Atheist, ja, der blickt ja wohl durch oder der weiß, wie der Kosmos entstanden ist, und wenn er dann Gott hier als Ursache ausschließt, dann wird er schon passen. Was auch beide verwenden, was ich aber kannst mir gern widersprechen, was ich auf gläubiger Seite öfters sehe, ist so, guck mal, hier war mal ein famous Atheist und der hat sich doch bekehren lassen. Das ist, glaube ich, eine emotional schon sehr überzeugende Geschichte dann auch für Gläubige, die dann sagen, aha, schau mal, der ist auch auf den Weg gegangen und der wurde bekehrt, also er ist jetzt auf den richtigen Weg gekommen. Ich glaube jetzt so in atheistischen Kreisen ist das weniger vertreten, aber auch nur, weil es da ja nicht so diese geschlossene Gemeinschaft gibt, die sagen kann, oh, der ist jetzt in unserem Team, weil man streng genommen vielleicht gar kein Team hat. Aber genau, das ist das Weiterdenken davon. Okay, schau mal hier, er ist sozusagen das Exempel, wo das passiert ist, und der hat sich ja überzeugen lassen. Und wenn der einsieht mit seinem Hintergrund, dass das Christentum zum Beispiel doch richtig ist, ja, dann muss es ja wohl stimmen. Und aber genau, umgekehrt funktioniert das natürlich auch.
Mir begegnet es schon öfter, also dass dann gesagt wird, schau mal, der war ja sogar evangelikaler Prediger und sieht es heute nicht mehr so. Guck mal, Bud Ehrman, guck mal, Matt Dillahunty.
Matt Dillahunty ist auch so, er war sogar Pastor.
Oder, ja, das stimmt. Ja, aber das, also ich erlebe es schon tatsächlich auf beiden Seiten oder auch jetzt gar nicht, wo es dann unbedingt um eine tiefe Auseinandersetzung mit der Materie geht, aber er oder sie war Pastorentochter oder ist Pastorentochter. Ja. So als würde das jetzt automatisch die Entscheidung für oder gegen den Glauben so viel durchdachter machen, was ja gar nicht gegeben ist. Ja, aber ich bin auch generell bei sowas, wenn dann gesagt wird, guck mal hier, dieser berühmte Promi ist jetzt Christ geworden oder Muslim geworden oder Atheist geworden, dass ich denke, okay, gut, der ist jetzt halt ein bekannter Sportler. Ich kenne auch Sportler. Also ist jetzt, nur weil er ein besonders sportliches Talent hat, deswegen besonders relevant. Das wäre jetzt vielleicht eigentlich sogar die nächste Kategorie. Guck mal, der und der ist Christ geworden. Wow.
Wow, ja.
Das ist kein Argument für die Wahrheit des christlichen Glaubens.
Das stimmt. Also ich würde auch mein Statement von gerade eben relativieren und nicht mehr sagen, ich sehe das mehr auf gläubiger oder christlicher Seite, weil du hast jetzt gute Beispiele genannt und mir ist selber auch noch eins eingefallen, wenn wir jetzt an Islamkritik denken, der Hamed Abdel Samad wird auch oft herangezogen, er war auch Sohn eines Imams
ja?
Wahrscheinlich, also auf jeden Fall Islamwissenschaftler, ich glaube sogar Imam, genau. Und ja, Wenn der dann durchschaut hat, dass das nicht stimmt und jetzt islamkritisch sieht, dann wird es ja stimmen. Ja, also er hat natürlich wahrscheinlich schon eine recht fundierte Position, weil er gewisse Dinge weiß, die jetzt ein Nicht-Muslim vielleicht nicht weiß, aber wiederum kann man das Argument immer in alle Richtungen drehen. Also wo es dann vielleicht stark wird, dieses Beispiel, ist tatsächlich, wenn man in Teilaspekten von Streitfragen auf Autoritäten verweist und sagt, schau mal, der Großteil der Moralphilosophen, das Gespräch hatte ich letztens mit Matthias Clausen auf einem anderen christlichen Podcast, vielleicht können wir es auch irgendwo verlinken, habe ich auch festgestellt, da ich mir auch mit objektiver Moral immer schwer getan habe, dass der Großteil der professionellen Moralphilosophen in die Richtung geht, dass es wohl doch objektive Moral gibt, dass es nicht relativ ist, also da ist der Konsens stärker. Macht jetzt das christliche Argument nicht unbedingt besser, weil ich bin auch immer davon ausgegangen, okay, entweder gibt es objektive Moral und dann gibt es eigentlich nur Gott als Erklärung oder es gibt sie halt nicht. Und es gibt anscheinend halt ja einige, die ich verstanden habe, viele, die ich nicht verstanden habe, plausible Ansätze, Hypothesen, wie objektive Moral ohne Gott auskommt. Und in so einem Kontext ist es dann vielleicht schon relevant, darauf zu verweisen, okay, viele Leute, die sich wirklich eingehend damit beschäftigen, viele Experten, die tendieren in eine Richtung, Ich will damit jetzt nicht die Karte spielen, okay? Deswegen ist Gott als objektive Moralinstanz ausgeschlossen. Das will ich nicht sagen, sondern einfach, dass es da vielleicht schon relevant wird, wie so der wissenschaftliche Konsens ist. Aber das allein, weil du wirst zu jedem Thema einen Experten finden. Und das war auch für mich ein wichtiger Aspekt auf dem Weg, sag ich mal, mich fundierter und auch demütiger mit Glaubensrichtungen auseinanderzusetzen, wo ich auch gedacht habe, also die müssen ja irgendwo alle dumm sein, die das glauben. Und als ich dann eben halt wirklich ernstzunehmende Apologetik gelesen habe, du hast gerade Institutionen und Koryphäen angeführt, Richard Swinburne zum Beispiel, finde ich grandios. So, also es ist nicht damit getan, zu sagen, ja, da mangelt es am Intellekt oder an irgendwas anderem. Also das ist es auf jeden Fall nicht und das ist einfach auch faul, sich darauf auszuruhen.
Vielleicht da ein Verweis auf einen kürzlich bei uns erschienenen Blogartikel, apologetik-projekt.de, von einem ehemaligen Priester tatsächlich sogar, der bei uns öfter mal bloggt, über das Moralargument, wo er sagt, selbst wenn Moral subjektiv ist, können wir anhand unseres moralischen Bewusstseins für die Existenz Gottes argumentieren. Aber da gehen wir jetzt auf ganz andere. Dein Punkt war ja der, zu sagen, wenn man viele Leute in einem Bereich hat, die konsensmäßig eine bestimmte Sicht vertreten, dann ist das wiederum schon ein Argument. Da gehe ich grundsätzlich mit. Wobei ich da auch wieder, da bin ich jetzt vielleicht fast schon ein bisschen postmodern, dann sag, ja, aber auch da haben wir halt schon so oft gesehen, dass mancher Konsens dann doch wieder sich als falsch erwiesen hat. Und wenn man 10 Jahre später sich die Paper durchliest zu einem Thema, dann gehen die dann wieder in eine andere Richtung. Jetzt habe ich über Alkohol und Zucker und was weiß ich, die verschiedensten Themen schon alle möglichen Dinge als Fakt und gemeinhin anerkannt vorgetragen bekommen, sodass ich mit genügend Selbstbewusstsein in manchen Bereichen dann doch sagen kann, mag sein, dass hier ein gewisser Konsens vorherrscht, aber hängt auch zusammen an mancher Stelle mit Grundannahmen, mit denen man dann vielleicht ins Hinterfragen und Forschen geht. Was ich aber in dem Zusammenhang oftmals beobachte, und mindestens das ist, finde ich, eine bisschen, soll man sagen, faule Nummer, ist jemanden anzuführen, der seinen Abschluss, seinen Titel gar nicht in dem Bereich hat, für den man ihn anführen will. Also jetzt sagen wir mal, John Lennox ist Professor der Mathematik. Das ist sein Fachbereich. Und ich glaube, er hat natürlich trotzdem gute Sachen zu sagen über den Sinn des Lebens und die Glaubwürdigkeit der Bibel und verschiedenste Themen. Ich bin ja auch nicht studierter Philosoph und Naturwissenschaftler und Kosmologe und name it. Aber äußere mich zu verschiedensten Themen und du äußerst dich ja auch zu Themen, zu denen du jetzt nicht speziellen Abschluss gemacht hast. Aber wenn man schon jemanden als eine Autorität anführt für etwas, dann muss der ja auch, finde ich, mindestens in dem Bereich wirklich seine Expertise haben. Sonst kann man jetzt einen Diplom-Ingenieur anführen oder ja, jemand, der seinen Doktor im Maschinenbau gemacht hat und
genau. Man muss es zumindest transparent machen, weil zu sagen, hier ist der Experte für dieses Thema, er ist Doktor in einem ganz anderen Bereich, da muss man es zumindest sagen, heißt nicht, dass er da keine Ahnung hat, aber es vermittelt dann den Eindruck, aha, gut, er ist wahrscheinlich dann auch in diesem Bereich wirklich, wirklich studiert oder Experte. Und was ich auch festgestellt habe, ist tatsächlich auch in der Bibelforschung zum Beispiel oder wenn wir in der Moralphilosophie sind, du musst dich in solchen Kontexten in viele Felder reinwagen und daraus dann für dich selber ein schlüssiges Bild machen und du wirst immer noch mal einen Experten finden, der auf etwas noch weiter spezialisiert ist und du wirst immer kleine Fehler in deinem Wissen haben und ja, deswegen sollte man immer eine gewisse Demut auch bei seinen Schlussfolgerungen haben. Also du hast es sicherlich auch verfolgt, dieser Auftritt von Wes Huff bei Joe Rogan, wo es dann viele Diskussionen gab über diese Schriften, über die er sehr selbstbewusst gesprochen hat, die sind sozusagen Wort für Wort überliefert worden. Und es ist Streit, okay, was bedeutet Wort für Wort? Also deine Zuschauer werden das sicherlich kennen, aber das ist dann halt super interessant für mich. Hab dann das erste Video, kritische Video dazu gesehen, dachte, aha, okay, also Wes Huff die Bank, dann hat er wieder ein Gegenstück gemacht mit einem Experten an der Seite, dann kam wiederum einer, wieder eine Gegenstimme, weil der noch mal tiefer in der Materie ist und Experte wirklich für exakt diese Textstellen oder irgendwie sowas. Also es ist wirklich Wahnsinn, so wie weit Autorität eigentlich auch nur reichen kann. Also es ist super spannend, Was du auch richtigerweise gesagt hast, ist, dass natürlich nur, weil ein wissenschaftlicher Konsens besteht, das auch nicht heißt, dass es für immer bestehen bleibt. Am Ende ist es immer eine Abwägung von verschiedenen Parametern und Belegen, die man zusammensammelt, denen man eine gewisse Wahrscheinlichkeit zuschreibt. Und ja, in der modernen Wissenschaft ist es ja natürlich so, dass Hypothesen aufgestellt werden, die dann falsifiziert werden können. Und wir nähern uns wahrscheinlich der Wahrheit an. Wir sollten deswegen auch vorsichtig optimistisch sein, dass das vielleicht stimmen könnte, dass wir uns der Wahrheit annähern. Aber wir haben es halt eben oft genug erlebt, dass man gesagt hat, okay, so dieses Thema wurde erklärt, wissenschaftlich, und am Ende hat sich doch anders herausgestellt. Also es gibt immer einen Raum für Irrtum. Und deswegen ist das auch kein ultimativer Defeater, wenn man sagt, ja, die Konsensmeinung besagt aktuell so und so.
Wir fassen den Punkt mal zusammen. Such dir nicht einmal nur irgendeinen Akademiker, um ihn für deinen Punkt ranzuziehen, den du einfach durchboxen willst, und dafür dann den entsprechenden Fachmann suchst, der jetzt genau das sagt, was du hören willst. Das findet man immer in jedem Bereich. Das ist nicht der Maßstab. Ein weiteres Argument, wenn man so möchte, oder ja, je nachdem, ein Abwägen, das mir da manchmal begegnet, ist: Hey, wenn ich Christ bin, habe ich nichts verloren, wenn es am Ende nicht stimmen sollte, und wenn es doch stimmen sollte, habe ich alles gewonnen. Ich meine, da gibt es ja dann diese bekannte Pascalsche Wette, wo jetzt manche sagen würden, gut, aber da geht es jetzt ja vor allem um die Ewigkeitsdimension, und da stimmt es dann wieder, der grenzt es nicht zwingend ein auf unser Leben im Hier und Heute. Aber so wie es viele Leute anführen, bezieht sich das auf das Hier und Heute. Und dem würde ich widersprechen. Aus nicht westlicher Perspektive, aber selbst auch aus westlicher Perspektive. Also Paulus selber sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube nutzlos. Und dann seid ihr die allerelendsten Kreaturen. Also er sagt selber, wenn das Ganze nicht stimmt, dann ist das alles, was wir hier gerade machen, eine große Zeitverschwendung.
Ja.
Natürlich kann ich vieles Gute dann trotzdem auch abgewinnen aus meinem christlichen Glauben, und ich würde behaupten, sogar sehr viel Gutes. Und ich würde sagen, der christliche Glaube hat sich auf mein Leben und indirekt dadurch auch auf Menschen in meinem Umfeld positiv ausgewirkt. Und das ist für mich keine Frage, dass ich viele gute Aspekte sehe, die der christliche Glaube oder ich würde sagen eben die Beziehung zu Gott in meinem Leben bewirkt haben. Aber zu sagen, ja, ich habe ja da nichts verloren, falls es nicht stimmen sollte, das stimmt nicht. Ich war schon unterwegs in Teilen der Welt, in denen Christen für ihren Glauben verfolgt werden und sich in Gottesdiensten treffen müssen, immer mit der Sorge, dass jetzt ein Mob an radikalen Hindus kommen könnte oder
was es auch gibt, was viele Leute nicht wissen, ja.
Ja, also gerade in Nordindien gibt es ganz starke Christenverfolgung, und an bestimmten Spots, wo ich unterwegs war, gibt es wirklich Umstände, wo du als Nicht-Hindu eigentlich nicht unbedingt leben möchtest. So, und da zu sagen, ja, also am Ende des Tages, wenn es jetzt nicht stimmen sollte, so what, habe ich doch trotzdem ein klasse Leben gehabt, wird dem nicht gerecht, was ich schon mit meinen eigenen Augen gesehen habe, in Pakistan, in Indien und durch viele persönliche Gespräche mit Menschen aus allen Teilen der Welt, aus unserem Land hier. Viele Menschen verlieren wegen ihrem christlichen Glauben sehr viel, unter Umständen ihr Leben, werden aus ihrer Familie verstoßen, weil sie als Familienschande gelten, oder müssen um ihre Sicherheit bangen. Und dann zu sagen, ja, aber wenn es nicht stimmen sollte, hatte ich doch trotzdem ein geniales Leben, kann man wirklich nur sagen, wenn man in Westeuropa lebt, bisher noch nichts anderes gesehen hat als die westliche Welt, oder wenn dann zum Urlaub machen vielleicht irgendwo in Tunesien am Strand war und eine sehr blumige, rosige Vorstellung vom Leben und der Welt hat.
Ja, ich würde sagen, dass, also mir würden drei Ansatzpunkte einfallen, das zu kritisieren. Also erstmal ist es dieses vielleicht übergeordnete Prinzip, dass es immer einen Preis hat, an irgendetwas Falsches zu glauben. Also erstmal bin ich theoretisch, oder ich empfinde mich als sehr wahrheitsstrebend, und ich glaube, dass das Wahrheit an sich einen Wert hat und an etwas falsch zu glauben, das hätte schon mal in dem Sinne, würde es mich was kosten. Da kann man dann sagen, ist mir egal, soll nur nützlich sein. Da sind wir auf der zweiten Ebene, aber da, das hast du gerade sehr anschaulich beschrieben. Es gibt, ja, wenn wir aus unserer Wohlfühloase Mitteleuropa vielleicht rauskommen, gibt es wirklich sehr starke Kosten, Gefahr für Leib und Leben, an einem Glauben festzuhalten, der vielleicht dann unter Strafe oder Verfolgung steht oder ähnliches. Und ich würde sogar auch sagen, auch bei uns in der Welt, es hat einfach dein Weltbild und der Glaube oder Nicht-Glaube ist ein maßgeblicher Anteil. Also ich laufe ja auch der Gefahr, wenn es doch alles stimmen sollte. Ich zahle dafür einen Preis, weil mein Leben irgendwie anders läuft. Das ist vielleicht nicht immer zuzuordnen und gleich erlebbar, aber man verändert sein Leben, man lebt sein Leben anders. Es hat einen gewissen Preis. Und der dritte Ansatzpunkt ist noch, auf den du sicherlich auch noch hinaus wolltest, ist, dass es auch eine falsche Dichotomie eben aufmacht, zu sagen, ja, also du verlierst nichts, wenn du glaubst. Du wirst am Ende dann belohnt, wenn es stimmt und sonst halt nicht. Das setzt halt voraus, dass es nur diese zwei Möglichkeiten gibt, dass der christliche Glaube oder Nicht-Glaube. Es gibt halt auch noch andere Glaubensrichtungen, die theoretisch richtig sein könnten. Und wenn ich mich jetzt halt aus diesem Grund sage, gut, dann bin ich halt Christ. Aber wenn es dann doch Allah war am Ende, dann habe ich vielleicht auch ein Problem. Oder der Mormonismus. Also deswegen, spätestens da funktioniert es dann nicht mehr. Also es funktioniert nur aus einer ganz christlichen Brille und wahrscheinlich auch der Zeit, in der Blaise Pascal gelebt hat, geschuldet, dass er selber als wirklich ja auch genialer Mathematiker, soweit ich es nicht beurteilen kann, als naturwissenschaftliche Flasche. Ja, ich denke, das hat da auch seine Basis drin.
Kennst du diese South Park-Folge, wo am Ende sie hochkommen in den Himmel und dann ist dort, ich weiß nicht, wer sie da empfängt, aber sagt ihnen, hey, es war der mormonische Glaube. Kennst du? Ich habe früher South Park geguckt,
ja, ich auch. Christ war. Da gibt's viele gute Punkte auch, als überhaupt sie über den mormonischen Glauben sprechen und am Ende kommt dann raus, ja, das sind richtig nette Leute, wie du vorher auch schon angesprochen hast, und die sind glücklich. Und eigentlich können wir da schon aufhören, die zu kritisieren, also wenn wir von der Nützlichkeit ausgehen.
Also das Ding ist, genau, ganz wie du gesagt hast, Blaise Pascal, der ging halt irgendwo ein Stück weit mehr auch aus von dem, was vielleicht für manche immer noch, obwohl wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben und das sicher für viele nicht der Fall ist, aber für manche immer noch der Fall sein mag, dass es eben entweder das Christentum oder den Nichtglauben gibt oder halt vielleicht noch den Deismus oder andere Sichtweisen. Aber ja, man ist ja heute konfrontiert damit, dass der Hinduismus, der Islam, die jesidische Religion, der Sikhismus, verschiedenste religiöse Glaubensvorstellungen einem begegnen. Und da wäre dann, ja, wäre jetzt dann spannend, ob du das als ein schlechtes Argument für den Nichtglauben oder gegen den Glauben anführen würdest. Wenn, sagen ja dann manche, ja, warum sollte jetzt von all denen ausgerechnet zufällig deine die richtige sein? Ich behaupte mal, so würde ich jetzt zumindest nicht argumentieren, dass ich jetzt halt zufälligerweise die richtige habe, sondern es gibt auch ein paar Argumente, die jetzt das Christentum in die engere Auswahl kommen lassen. Aber anderes Thema. Aber ja, das ist eine falsche Gegenüberstellung. Und ich denke, ja, um das mal so nochmal mit einer Story zu untermauern. Ich weiß noch, das ist jetzt schon sehr lange her, da war ich in Indien unterwegs in verschiedenen Kirchen und habe dort Christen getroffen und auch zum Teil gepredigt. Und da war ich einmal eingeladen in Nordindien auf dem Hausdach bei einer Dame da im Dorf, die früher Hindu war, Christ wurde. Und eine respektierte Frau eigentlich im Dorf, war Lehrerin da an der Schule. Aber als sie Christin geworden ist, wurde sie von ein paar Teenagern im Dorf so vermöbelt, dass sie immer noch blaue Flecken hatte und einfach sichtbar davon gezeichnet war, was es für sie jetzt bedeutet, Jesus nachzufolgen und Christin zu sein. Und ich, so als Anfang 20-Jähriger, sitze auf diesem Hausdach, war an dem Abend eingeladen zu predigen und dachte mir, habe ich das Recht überhaupt, heute jetzt hier den Leuten irgendwas zu sagen? Ich sitze in ein paar Wochen wieder in meinem Flieger und ich erzähle denen jetzt hier was. Und wenn am Ende Leute das glauben, was ich hier predige, befinden die sich am Ende unter Umständen in genau solchen Lebensumständen.
Ja.
Und das war dann eine Zeit, wo ich auch, glaube ich, das erste Mal intensiv, nicht das erste Mal, das stimmt nicht, aber nochmal weiter mich intensiver mit der Frage auseinandergesetzt habe, ist mein Glaube wahr? Mhm. Weil ich wusste, wenn er es nicht ist, dann führt er zu Unheil im Leben verschiedener Menschen.
Ja.
Jetzt gibt es natürlich auch viele, die in diesem Leid dann sagen, Gott ist mir so nahe und deswegen kann ich auch mit all diesen Sachen anders umgehen und das würde ich sogar auch ins Feld führen und das ist ja auch was ich sehr stark finde, wenn Leute ihre Familie verlieren wegen ihrem Glauben an Jesus und am Ende sagen, aber sie haben trotzdem so eine Connection zu Gott und so einen Frieden, dass sie, ich spreche aus ihrer Sicht, ich habe das ja so nicht erlebt, aber sagen, es war all das wert, aber trotzdem, das war etwas, wo ich das saß und mir gesagt habe, hey, ich habe nicht das Recht, irgendjemandem von meinem christlichen Glauben zu erzählen, wenn ich nicht bereit wäre, dasselbe Maß an Leiden auf mich zu nehmen. Und ich habe nicht das Recht, irgendwohin einen 20er in die Spendenbox von einem Missionar zu stecken, wenn ich sage, hey, ich lebe aber hier mein entspanntes Leben und was auch immer damit passiert, wenn ich wüsste, am Ende leiden da eben Menschen für ihren Glauben und ich sage aber gleichzeitig, ja, im schlimmsten Fall hatte ich halt ein cooles Leben. Das, finde ich, wird einfach der Realität nicht gerecht, dem Ernst der Sache. Also ja. Das hat auch die Art und Weise, die Ernsthaftigkeit, wie ich Menschen vom Evangelium erzähle, verändert. Also ich sage das dann zum Teil Leuten, hey, wenn du Christ werden würdest, das könnte gut sein, dass je nach Kulturkreis, aus dem du kommst oder religiösen Hintergrund, du alles verlierst.
Ja, also es macht die wichtige Frage auf, die sehr relevante Frage des Missionierungscharakters und wie bereit ist man wirklich, Leute aktiv zu bekehren oder bekehren zu wollen, da muss man schon sehr überzeugt sein, weil eben das Effekte hat und also das ist eine sehr starke Geschichte und vielleicht naja, sitzen dann jetzt trotzdem viele, hören zu und können, ja, das resoniert nicht mit denen, weil sie halt eben nicht von Verfolgung gefährdet sind oder sowas. Also das sollte uns trotzdem nicht egal sein, aber der Mensch tickt ja so, dass er sich mit den Sachen identifizieren kann, die ihm nahe sind. Und ich würde dann nochmal einen Schritt zurückgehen. Das klingt dann jetzt natürlich sehr trivial im Vergleich zu dem Beispiel, was du genannt hast, aber auch für jetzt Menschen, denen nicht nach Leib und Leben getrachtet wird, allein schon die Zeitverschwendung, die man theoretisch betreiben würde, wenn ich jetzt als Muslim mehrfach am Tag beten muss, wenn das alles für nichts ist, in der Zeit hätte ich vielleicht irgendwelchen Leuten helfen können oder etwas Produktives machen können. Also wenn dieser Glaube wahr ist und das ist einfach eine Notwendigkeit der Religion, die religiöse Praktik, die damit einhergeht, dass eingefordert wird, um ein frommer Muslim zu sein oder ein frommer Christ. Es gibt gewisse Dinge, die einfach erwartet sind, die Pflicht sind. Und wenn das ganze Konzept und die ganze Vorstellung nicht stimmt, wenn die ganze Religion, die Gottesvorstellung nicht stimmt, dann mache ich unnötigerweise irgendwelche Dinge mit meiner Zeit hier auf Erden, die ich mir sonst sparen könnte.
Wobei, da würde ich jetzt einwenden, dass es ja viele Dinge gibt, viele andere gute Dinge, die aus diesen vermeintlich zeitverschwendenden Elementen heraus resultieren. Also wenn jetzt, also ich kann definitiv sagen, die Gottesdienste, in denen ich bin und die Art und Weise, wie Menschen in den kirchlichen Kreisen, in denen ich unterwegs bin, ihren Glauben leben, führt dazu, dass Leute sich ermutigt fühlen, soziale Berufe zu ergreifen. Auslandsjahr in einem, was ist der politisch korrekte Begriff, in einem Land des globalen Südens zu machen, statt jetzt irgendwie Partymeile in Sydney oder so. Also nicht, dass wir jetzt alle Mutter Theresas bei mir in der Kirche sind, aber ich hatte mal das Gespräch mit einem agnostischen Hindu über verschiedene christliche NGOs in Indien, die dort Waisenhäuser aufbauen, Schulen, Krankenhäuser, wo er sagt, ja, warum macht ihr das nicht einfach so? Wozu braucht es denn dann das ganze Christliche drumherum? Und meine Antwort war, ja gut, gäbe es das Christliche drumherum nicht, wären wir überhaupt nicht da in Indien. Dann würde ich es machen wie ein Haufen meiner Kumpels in der Schule und würde halt irgendwo direkt ins Studium, direkt Cash machen und würde mein Leben anders gestalten. Also das eine hängt ja manchmal auch zwingend
sicherlich, also
mit dem anderen zusammen.
Offensichtlich gibt's total positive Begleiterscheinungen, nenne ich es jetzt mal, von dem Glauben. Sonst wird es ja auch nicht funktionieren. Ich glaube, wenn es nur in negativen Erfahrungen resultieren würde, dann wird es ja auch keiner machen. Rein theoretisch funktionieren ja auch Affirmationen oder so, was wir könnten jetzt sagen, Gebet und gemeinsame Rituale, vielleicht passiert nur das in uns. Würden natürlich alle Gläubigen widersprechen und sagen, hey, ich erlebe da Gemeinschaft, Gott, den Heiligen Geist vielleicht. Also ich will das gar nicht runterreden. Also es gäbe alternative Erklärungsansätze, aber mein Punkt war dann auch eher, also das würde ich niemals in Abrede stellen oder bezweifeln. Das ist so und deswegen, aus meiner Perspektive, setzen sich auch Religionen deswegen durch, weil sie, und vor allem auch das Christentum ist so erfolgreich, eben wegen dieses Nächstenliebe-Gedankes. Aber wenn wir dann jetzt auch wieder da ein bisschen rauszoomen, an andere Kulturkreise denken, wenn es nur bei den Zeugen Jehovas sind und wenn ich davon voll überzeugt bin und eine Bluttransfusion verweigere und dann vielleicht aus einem aus einer falschen Überzeugung raus, dann bin ich auch schon wieder ganz schnell bei einem sehr, sehr negativen Einfluss darauf. Also klar. Das gibt es bestimmt, sag ich mal, seltener, vor allem jetzt für uns in Mitteleuropa. Wir haben jetzt nicht so schwerwiegende Auswirkungen, vielleicht aufgrund eines falschen Glaubens, aber sogar da kann sowas passieren.
Natürlich, und jetzt werden vielleicht manche Ex-Christen zuschauen und sagen, ja, ich habe wegen diesem Glauben, der sich als falsch entpuppt hat, auf Sex vor der Ehe verzichtet, habe viel Geld gespendet, das ich jetzt anders hätte verwenden können. Oder Leute, die dann auch vielleicht manchmal wirklich sehr traumatische und schlimme Erfahrungen in Kombination mit ihrem Glauben machen, das ist sicher auch der Fall. Man könnte jetzt über viele dieser Themen, die ich jetzt so anreise, nochmal ganze Streams für sich machen. Aber ja, genau, also nicht nur von Verfolgung und so weiter gesprochen, aber auch wir als Christen in Westeuropa, Mitteleuropa, haben definitiv auch unseren Preis an mancher Stelle zu zahlen.
Genau, ich würde ergänzen, um es auch abzurunden, selbstverständlich könnte man jetzt über alle Einwände, die wir jetzt gemeinschaftlich erarbeitet haben, warum dieses Argument ursprünglich schlecht ist, wiederum eine Ebene höher gehen und dann zum Beispiel rechtfertigen und argumentieren, warum es halt vielleicht doch positive Begleiterscheinungen hat oder warum das gut ist oder warum das sogar notwendig ist und so weiter. Also das ist dann auch wieder kein Defeater gegen dieses Grundargument. Dieses Argument kann man natürlich noch viel, viel stärker machen, diese pascalsche Wette, wenn man sie wirklich steelmannen. Also damit ist es nicht erledigt, nicht alles widerlegt, aber die allererste oberflächliche Ebene des Arguments, die ist halt recht schwach. Und das ist ja hier unsere Aussage. Aber natürlich könnten wir sie jetzt in einem langen Gespräch sehr stark machen.
Klar. Nee, ich merke so, wir gehen in viele Nebenschauplätze. Ich gehe mal zum nächsten Punkt. Und zwar, ich weiß nicht, wo ich sonst hin sollte, was ich sonst glauben sollte, also bleibe ich jetzt einfach mal dabei. Das begegnet mir, würde ich sogar sagen, gar nicht so sehr jetzt in meinem eigenen christlichen Umfeld, aber es begegnet mir sehr oft auf jeden Fall, wenn ich mit Leuten aus christlichen Sekten spreche, also wenn ich denen, behaupte ich mal, im Rahmen unserer Shinjanji-Aufklärungsarbeit ganz gute, also es ist eine südkoreanische Sekte, über die wir seit 2,5 Jahren aufklären, über die waren sogar mal in der Tagesschau beim BR und die kennt man, weiß ich, hast du schon mal von denen gehört?
Nee, nur von dir.
Okay. Na gut, gut, durch uns kennt man sie. Ja, und ich behaupte mal, wir machen gar keinen so schlechten Job darin, genauso wie viele andere, das zu falsifizieren, was sie darin glauben, aber ganz viele darin antworten mir dann mit, ja, aber wo sollte ich denn sonst hingehen? Bei keiner anderen Gruppe finde ich so eine gute biblische Lehre, wie ich sie hier finde. Nirgendwo kriege ich solche Aha-Momente präsentiert, wie ich sie jetzt hier bei Shinjonji bekomme. Und das ist, finde ich, ein extrem schlechter Grund, bei etwas zu bleiben, obwohl es sich als falsch erwiesen hat. Weil das ja auch erstmal schon mal, das finde ich interessant, ne? Ich bin ja gläubiger Christ, ich glaube, man kann einen guten Case für die Wahrheit des christlichen Glaubens machen, aber wieso eigentlich das Christentum als Grundannahme? Also wieso sagen, da müsste erst eine andere Kirche kommen, die mir den Glauben besser vermitteln kann und dann gehe ich dorthin. Oder man könnte es jetzt auch ein bisschen ausweiten, so höre ich das schon immer wieder auch mal von Leuten, die jetzt traditionelle Christen sind, wenn das so wäre mit der atheistischen Weltanschauung, dann hätte ich ja keine Grundlage mehr für objektive Moral, für Wert, für Sinn. Und das sind gewichtige Punkte, ne? Also ich halte da Predigten und Vorträge darüber, warum ich glaube, dass ein theistisches Weltbild an ganz vielen praktischen Lebensfragen einen großen Unterschied macht. Aber zu sagen, ich bin deswegen Christ, weil ich die Alternative nicht schön finde, und ich keine bessere Alternative bekomme, das halte ich für einen nicht so guten Grund, einer Weltanschauung oder einer Religion anzugehören.
Ja, das ist dann ein klassisches Nützlichkeitsargument eigentlich. Also es bringt mir was und deswegen entscheide ich mich auch quasi daran zu glauben, daran festzuhalten, weil es für mich Sinn ergibt. Ich habe keine bessere Möglichkeit, mein Leben wird wahrscheinlich irgendwie schlechter, wenn ich es ändere. Und man kann natürlich sein Leben auf einer Basis von Nützlichkeit leben. Man kann sich auch gewisse Dinge einreden, die sich für einen gut anfühlen, weil man vielleicht besser so leben kann. Also es gibt ja solche metaphorische Wahrheiten, das hat, glaube ich, Brad Weinstein mal geprägt. Also zum Beispiel, wenn man an den Schießstand geht, dann behandelt man jede Waffe so, als wäre sie geladen, selbst wenn man sich ganz hundertprozentig sicher ist, dass man noch keine Kugeln reingemacht hat. Aber einfach, um dieses Restrisiko zu minimieren, dass da halt irgendwie ein Unfall passiert, dann redet man sich so ein, dass sie jederzeit scharf ist. Und auf dieser Basis funktioniert das ja natürlich. Aber trotzdem, wenn wir dann wieder auf die Ursprungsfrage gehen, heißt es dann, dass es wahr ist oder dass ich daran glauben sollte, weil es wirklich den Tatsachen entspricht? Dafür ist es ein sehr schlechtes Argument, weil das nichts darüber aussagt, sondern einfach nur so, okay, in meinen Lebensumständen ist es sinnvoller, aber das sollte mich eigentlich nicht dort halten. Also wenn es mir zumindest darum geht, an etwas zu glauben, was wahr ist. Aus Nützlichkeitsgründen kann ich an viele Dinge glauben und das ist auch rational. Aber wenn wir wahrheitsfindungstechnisch und was ja für Gläubige in der Regel ganz oben stehen sollte, das ist eine ganz andere Sphäre, also ist einfach auf der Nützlichkeitsebene.
Du würdest ja nicht sagen, dass du Agnostiker bist, sondern Atheist.
Doch, also wenn wir die Zeit haben, dann erläutere ich das auch, weil viele Leute, auch Gläubige oder Nichtgläubige, einfach mit dem Begriff nicht so viel anfangen können. Wenn ich jetzt ehrlicherweise sagen würde, ich bin agnostischer Atheist, dann würdest du wissen, was ich damit meine, viele aber trotzdem nicht. Oder die hören dann nur agnostisch. Ja, du weißt es halt nicht, man kann es nicht wissen, es ist überhaupt nicht, ist vielleicht unmöglich rauszufinden und dann verorten die dich als jemand, der halt irgendwo dazwischen steht und den es vielleicht auch nicht wirklich interessiert. Und ich bin insofern agnostisch, dass ich bin nicht Atheist in dem Sinne, dass ich aktiv sage, ich weiß, dass es nichts gibt. Ich glaube, das ist eine nicht haltbare Aussage, aber wenn ich eben diese Einschränkung mache, dann verwässert das meine Position, weil ich halt ja de facto Atheist bin, je nachdem, wie man es bemisst. Also es ist viel näher an dem, was ich bin, wenn ich sage, ich bin Atheist, als wenn ich sage, ich bin Agnostiker. Aber wenn wir die Zeit haben, ich mache es der Einfachheit halber, dieses Label ist halt prägnanter, aber ich hätte niemals die philosophische oder intellektuelle Arroganz zu sagen, ich weiß, dass es nichts gibt. Ich wäge die Argumente irgendwie täglich ab und ich lande immer da, dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass es überhaupt etwas Metaphysisches gibt, geschweige denn eine konkrete Gottvorstellung, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen.
Ja, ich fragte so, weil ich glaube, da tun sich manche schwer damit, sich in diesem, ich nenne ihn mal Nebel des Agnostizismus reinzubewegen, sobald sie merken, dass ihre Sicht nicht so ganz aufgeht. Und ja, also ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, irgendeinem Christen jetzt zu sagen, sei kein Christ mehr. Aber wenn jemand jetzt den christlichen Glauben falsifizieren könnte, aufzeigen könnte, schau mal, Jesus wurde definitiv später vergöttlicht, er hat sich nicht als Gott verstanden. Oder das Alte Testament und das Neue Testament sind inkompatibel. Oder es gibt die und die guten Argumente, die gegen einen intelligenten Designer, gegen einen Schöpfer und so weiter sprechen. Dann wäre das Christentum falsifiziert und dann bräuchte ich nicht als jemand, der das tut, der das falsifiziert, die bessere Alternative in petto haben, um die Person eben davon zu überzeugen, dass es falsch ist. Aber das, ja, ich kann das, ich sag mal so, ich argumentiere ja selber für die theistische Notwendigkeit, meiner Meinung nach, für bestimmte wichtige Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben, aber würde jetzt, glaube ich, der in meinen Augen kalten und grausamen Wahrheit letztlich dann doch ins Auge sehen wollen, wenn es keinen Gott gibt, dass wir keine metaphysische Grundlage für Moral, für einen übergeordneten Sinn oder auch für den Wert des menschlichen Lebens und andere Punkte haben. Aber wenn es so wäre, dann wäre es so. Also das wäre dann hart, wäre heftig, aber jetzt zu sagen, weil es mir nicht gefällt, deswegen bin ich lieber Christ, weil das mein Leben irgendwo angenehmer macht und weil ich es schön finde, mir vorzustellen, dass mein Leben einen übergeordneten Sinn habe. Ich frage mich dann halt auch, wie kann ich denn auf sinnvolle Weise von diesen ganzen Dingen reden, wenn ich glaube, dass, wenn ich selber dann innerlich die ganze Zeit denke, das stimmt ja nicht. Also wenn ich jetzt nicht wirklich glauben würde, Jesus ist auferstanden und deswegen gibt es eine Hoffnung, der ich entgegenlaufe, dann könnte ich ja nicht so tun, als ob. Also dann ist ja auch alles andere ebenso obsolet, was damit zusammenhängt. Und genau. Ich würde dir mal eine Aussage gerne vorlesen, die mir ein Mitglied von dieser Sekte geschrieben hat. Mhm. Und ich würde mich würde mal interessieren, was du dazu sagst. Ich habe ihn konfrontiert mit, also ich habe eine Affäre aufdecken können in Korea.
Ich habe eine Affäre,
von diesem Sektenführer. Da machen wir einen Cut. Eine von seinen Affären. Und wir hatten es im Privatchat über das Thema. Und er sagte mir Folgendes. Grüß dich, danke für dein Engagement. Habe eben das neueste Video geschaut und auch die Bilder auf Instagram. Es ist schon verstörend und leider nicht mehr nachvollziehbar. Ich bin dir ehrlich, Simon. Mich hält Shinshanji, weil das Christentum keine Alternative bietet. Die unzähligen Denominationen mit all den verschiedenen Doktrinen sind selbst völlig wirr untereinander. Und da nehme ich sogar fleischliche Fehltritte von Limanhee in Kauf, weil die Lehre im Gesamten immer noch 100-mal schlüssiger ist als alles andere, was es im Christentum gibt. Du als agnostischer Atheist, als Logiker von Haus aus, als Beist Skeptik, wie würdest du so eine Aussage bewerten?
Also ich spiele es noch den Psychologen und Soziologen, also da scheint mir schon auch eine Art Verzweiflung oder emotionale Abhängigkeit in die Richtung zu sein, also dass, ja, dass man lieber irgendetwas hat als nichts oder das kleinste Übel irgendwo wählt, so klingt es mir. Und wie du vorher auch angeregt hast, also selbst wenn es für dich jetzt katastrophal wäre, den Glauben loslassen zu müssen, wenn es halt irgendwelche unwiderlegbaren Belege gäbe, Jesus Leichnam wird gefunden und wir können es eindeutig zuordnen oder irgend sowas in dieser Art, dann müsstest du es halt akzeptieren. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dann gesagt, du brauchst, um etwas loszulassen, nicht eine bessere Alternative, sondern dann ist das einfach falsch und dann ist es erstmal egal, ob es keine bessere Argumentation gibt. Da würde ich komplett zustimmen. Das ist aus meiner Sicht auch ein Vorwurf, der manchen Nicht-Theisten oder Atheisten gemacht wird, teilweise zu Recht, aber teilweise auch zu Unrecht. Man sagt, ja, aber du zweifelst jetzt immer nur meine Erklärungsansätze an, aber du hast ja keine bessere Alternative. Und da würde ich auch immer sagen, solange man keinen positiven Claim macht, keine positive Behauptung aufstellt, dann braucht man keine bessere Alternative, um etwas nicht überzeugend zu finden. Aber natürlich wird es auch oft genutzt, sich auch bequem zu machen und sich auf die Faule auszusetzen. Überzeugt mich nicht, überzeugt mich nicht, überzeugt mich nicht. Aber ich habe auch keine bessere Variante. Also beides ist in sich wahr. Und in dem Fall, also ich kann es natürlich auf einer menschlichen Ebene verstehen, zu sagen, okay, praktisch gesehen, alles andere macht mir noch weniger Sinn, dann bleibe ich da. Aber so wie ich gestrickt bin, dann würde ich dir folgen, was du gesagt hast. Ich müsste es dann loslassen und ohne eine bessere Alternative zu haben. Also zum Beispiel, also wenn wir es uns in einer Analogie vorstellen, ich habe 5 Cafés in meiner Stadt, wo ich wohne. Und ich bin immer nur ins Eins gegangen, weil es super war. Und jetzt habe ich gemerkt, dass es eigentlich schlecht ist. Dann gehe ich da halt nicht mehr hin und auch wenn ich die anderen Cafés alle auch schlecht finde, dann heißt das ja nicht, dass ich dort noch bleiben muss. Also ich kann alle Cafés sozusagen verlassen, ja, und mache dann was anderes.
Das war der Punkt, den ich auch genannt habe. Du, vielleicht sind einfach alle christlichen Kirchen falsch. Das heißt ja nicht, dass jetzt die richtig sein muss. Also der Punkt wäre dabei ja auch der, ich meine, du hast jetzt vorher genannt, als deinen ersten Punkt, denn dass Wahrheit in sich selbst einen Wert hat und es darum immer das Bessere ist, sich für die Wahrheit zu entscheiden. Aber ich meine, du bist jetzt verheiratet. Was wäre denn, wenn jetzt die Wahrheit zu einer Ehekrise führen würde? Was wäre denn, ich bin auch verheiratet, ich wüsste, manche Glaubensüberzeugungen, wenn ich die jetzt hätte oder nicht mehr hätte, das wäre schwierig mit meiner Frau, die wir ja auf Grundlage von einer gemeinsam Wertebasis uns entschieden haben, den Weg gemeinsam zu gehen. Mhm. Oder vielleicht andere negative Konsequenzen, die damit verbunden sein könnten. Du müsstest deinen ganzen Followern erklären, sorry Leute, ich habe mich geirrt, wobei du bist der Beist Skeptik, also ich müsste das Apologetik-Projekt auf jeden Fall abgeben. Ja. und es wäre dann halt so. Aber es ist ja manchmal so, dass es uns richtig, richtig was kosten kann,
ja,
den Indizien hinzufolgen, wo immer sie uns hinführen.
Ja.
Würdest du aus deiner Perspektive sagen, es gibt nicht Situationen, wo es besser wäre, sich was vorzumachen? Also ich würde auch sagen, nein, aber ich sage das mit mit einem gewissen Respekt davor, was das auch für manche Leute heißen kann. Aber wie würdest du das sehen?
Ja, ich glaube, es ließen sich sicher Szenarien erdenken, wo es vielleicht besser wäre, ich sage jetzt mal, in einer Lüge weiterzuleben, weil die Konsequenzen einfach zu krass wären. Also wenn wir jetzt an eine Lebensgefahrsituation denken, vielleicht müsste man Gott verleumden, wenn man von 10 gewalttätigen Christenhassern umgeben ist, die einem irgendwie die Pistole auf die Brust setzen. Vielleicht wäre es da besser. Andererseits könnte man vielleicht auch sagen, es wäre okay, in dem Moment zu sterben. Aber wenn wir ans irdische Leben denken und davon ausgehen, dass es nur das gibt, oder dass wir dem halt einen Wert beimessen. Also es gibt immer Szenarien, wo es wahrscheinlich hart ist und wo ich auch keine eindeutige Antwort habe. Aber da du jetzt auch mich persönlich gefragt hast, also für mich selbst ist es ganz klar, immer der Wahrheit zu folgen. Also das gebe ich, das kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber gebe ich authentisch auch immer so offen vor, dass es mir auch bei meinen anderen Themen, die ich behandle, immer darum geht, die Wahrheit rauszufinden, wenn es die Wahrheit denn gibt, oder dem zumindest nahe zu kommen. Und dass mir quasi egal ist, ob das jetzt mir zustimmt oder widerspricht, dass ich versuche, das irgendwie neutral zu belegen, weil ich eben der Überzeugung bin, dass die Wahrheit an sich einen intrinsischen Wert hat. Kann man auch anders sehen. Weil interessanterweise habe ich vor einigen Monaten mit dem Johannes Hartl gesprochen und ich habe ihm diese Frage gestellt, die du mir gestellt hast. Und er hat wie aus der Pistole geschossen geantwortet. Und in seinem Fall wäre es ja ähnlich wie bei dir, dass er sein ganzes Leben über den Haufen werfen müsste, auch die Kirche, in der er arbeitet und seine ganzen Projekte. Und er hat gesagt, nein, also Wahrheit steht ganz oben. Er würde es wissen wollen, wenn es nicht stimmt. Und also das fand ich sehr stark, habe ich ihm auch abgenommen. Und ich habe auch schon mit Christen gesprochen, die es verneint haben, die gesagt haben, nein, ich möchte es nicht wissen, weil mir das so viel Halt und Sicherheit gibt. Also deswegen, das ist eine sehr interessante Frage. Und ja.
Interessant. Also finde ich echt.
Für mich ist auch sehr einfach zu sagen, ja, natürlich will die Wahrheit wissen, weil ich habe dadurch nichts aufzugeben. Ja. Aber deswegen finde ich es beeindruckender, wenn eben auch Christen dann dazu bereit sind. Oder aber auch, wenn sie eben auch ehrlich sind und sagen, nein, ich wäre nicht mal bereit, das aufzugeben, aus anderen Gründen. Also kann ich auch nachvollziehen.
Ich muss sagen, das fällt mir als Christ schwer, wenn ein Christ sowas zu mir sagen sollte, weil dann denke ich mir, okay, wie ernst kann ich jetzt dann das nehmen, wenn du zum Beispiel Argumente für den Glauben vorbringst, und wie viel davon ist einfach nur Wunschdenken? Also wenn jetzt auch bei einem christlichen Apologeten am Ende nicht mehr das Streben nach Wahrheit der entscheidende Antrieb ist, sondern nur das würden ja manche Skeptiker sicherlich mir jetzt genau vorwerfen. Man hat eine Position und die will man durchdrücken. Könnte mir jetzt glauben oder nicht, mir geht es um die Wahrheit. Deswegen bin ich Christ. Aber ja, wenn jetzt am Ende ich das Gefühl habe, da will jemand einfach nur eine Position durchboxen, weil er sagt, das hätte sonst heftige Konsequenzen für mein Leben, dann finde ich das total unglaubwürdig. Also ich denke, man unterschätzt manchmal, wie sehr einen diese Dinge auch hemmen, sich bestimmten Gedanken zu öffnen. Ja. Also sicherlich würden viele Leute denken, jetzt der Matthias ist ein Fundi geworden, was? Nee, das hätte ich ja nicht von ihm gedacht, und würden dich belächeln, wenn du jetzt Christ werden würdest.
Ja,
oder alle möglichen anderen Leute würden vielleicht anfangen, anders über dich zu denken, zu reden. Wie viele Leute würden vielleicht dann in ihrem Freundeskreis dann als Fundamentalisten und sonst wie abgestempelt und ausgegrenzt werden, würden sie Christen werden? Andersherum, natürlich, wenn du jetzt Imam bist oder Priester, Pfarrer, oder dein Freundeskreis aus vielen Christen besteht und du weißt, du bist jetzt dann nicht mehr jede Woche in deiner Kirche, wo du dich siehst, dann weißt du, verlierst du vielleicht auch ein Stück weit manche Freundschaften. Nicht jetzt, weil man dann einen Cut macht, das macht Shinshonji tatsächlich, die zeigen dann Leute namentlich mit Gesicht vorne und sagen, er ist keiner mehr von uns, da sind wir halt wirklich bei Sekten. Aber wenn einfach sich natürlich auch Sachen auseinander verlaufen würden und man wüsste, das würde passieren. Das sind alles so Dinge, die im Unterbewusstsein Menschen manchmal viel mehr hemmen, als man sich selber bereit ist einzugestehen. Solange man seine Biases kennt, wie du dich ja auch selber nennst, der Biased Skeptic. Ja. Ich kenne auch meine Biases. Ist das, glaube ich, schon mal die halbe Miete.
Also es hilft auf jeden Fall. Ausschalten kann man sie sowieso nicht, und auch sind auch immer sehr schwer messbar und so. Aber zu wissen, dass man das hat, also die spielen auch sicherlich eine Rolle bei sowas. Und für mich, also ich stimme dir bei allem zu, was du gesagt hast. Und was vielleicht eine tröstende Formulierung ist für Leute, die jetzt, also wir haben jetzt zum Abschluss eigentlich, glaube ich, eine sehr tiefgründige Diskussion aufgemacht. Aber die sehr interessant ist, also für mich, so wie ich als Mensch gestrickt bin Und ich würde das sozusagen weiterempfehlen, ist, wenn ich schon, also alles hat seinen Preis, glaube oder nicht glaube, ob man etwas beibehält oder nicht. Und wenn ich für etwas Konsequenzen erdulden oder erleiden muss sogar, dann, also wenn es die Wahrheit nicht wert ist, dann weiß ich nicht, was sonst. Und dafür wäre ich dann auch bereit, wenn mich meine Recherche und meine Suche irgendwann zum Christentum oder zu einer anderen Religion bringt. Ja, das hätte Konsequenzen und dann müsste ich meinen Kanal auch anders aufziehen und so weiter. Aber wenn ich das für die Wahrheit halte, ja, dann würde ich auf dem Hügel auch sterben.
Und könntest als Referent zum Apologetikprojekt dazu stoßen. Nein, ich denke auf jeden Fall, ja, Wahrheit ist ein hohes Gut. Ich glaube, man kann Wahrheit erkennen. Ich glaube, ultimativ, jetzt will ich nicht zu preachy werden, aber ich glaube, dass Wahrheit eine Person ist. Jesus Christus, er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich glaube, Wahrheit ist am Ende mehr als nur ein Dogma, das wir auswendig lernen können, sondern wir können ihr begegnen, der Wahrheit. Aber okay, ich will jetzt nicht mir den Vorwurf dann gefallen lassen. Ich nutze es ja als Plattform zu missionieren.
Wir wollten Religion ja schlecht reden heute.
Nee, wir wollten schlechte Argumente benennen, die gläubige Menschen, besonders gläubige Christen, für den christlichen Glauben vorbringen und oder Gott im Allgemeinen. Und in der nächsten Folge machen wir gerade weiter mit Argumenten, die du präsentieren wirst aus deinem atheistisch-agnostischen Lager gegen den Glauben, die du nicht so sinnvoll, nicht so schlüssig findest. War total cool, mit dir gequatscht zu haben.
Danke, Simon. Sehr gerne wieder. Und ja, wir reden noch ein bisschen weiter.
Yes. Bis dann.